Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und bei uns sind heute zwei Gäste. Da ist einmal die Sabine Meigl, sie ist Leiterin der Geschäftsstelle Digitale Agenda der Stadt Ulm und Marius, jetzt habe ich meine eigene Schrift nicht richtig lesen können. Er ist Leiter der Zentralstelle der Stadt Ulm. Ja, und um was es heute geht? Das Thema lautet: Ulm wird digital, die Bürgerwerkstatt stellt sich vor. Ja, und zunächst stellen sich unsere Gäste vor. Wer möchte anfangen? Ladies first. Also, Frau Meigl, bitte.
Ja, also ich bin von der Ausbildung her Geoinformatikerin und vielleicht kennen mich ja auch einige, weil ich für 6 Jahre lang auch Direktorin vom Donaufest gewesen bin. Das ist ja so allgemein bekannt bis 2014. Dann war ich jetzt 3 Jahre mal nicht so in Ulm tätig und seit Anfang diesen Jahres bin ich jetzt eben Leiterin von der Geschäftsstelle Digitale Agenda.
Gleich eine Zwischenfrage, weil mich das jetzt einfach interessiert. Geoinformatikerin, das hört sich sehr, sehr spannend an. Ist es wahrscheinlich auch.
Ja, ist es auch. Das ist eine Ausbildung im Bereich der Informatik, die sich hauptsächlich mit Karten beschäftigt und sehr großen Datenmengen. Also das, was man heute sozusagen im Auto als Navi kennt, das hat einfach auch einen Hintergrund, wie das alles so hergestellt wird und das ist ein ganz spezieller Bereich der Informatik.
Also digital auf jeden Fall und von daher, denke ich mal, sind Sie an der richtigen Stelle jetzt.
Genau.
Gut, dann machen wir mit dem Herrn Pawlak weiter. Also nochmal Entschuldigung, dass ich vorher den Vornamen wieder mich verlesen habe, aber kein Problem.
Ja, das ist gar kein Problem. Ja, hallo, auch von mir. Mein Name ist Marius Pawlak, ich bin Leiter der Zentralstelle bei der Stadt Ulm, jetzt seit Oktober. Meine Aufgabe ist es, die verschiedenen strategischen Grundsatzthemen, die wir so bei der Stadt haben, für den Herrn Zisch ein bisschen zu koordinieren, ein bisschen zusammenzuführen. Und dazu gehört eben auch das Thema digitale Agenda. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt die Frau Meigl mit dem Team habe und übrigens noch 2 Kolleginnen und einen Kollegen, den wir jetzt ganz herzlich von hier grüßen, die nämlich jetzt noch eifrig im Büro sitzen und das alles für morgen und übermorgen vorbereiten. Die Frau Doll, die Frau Richter und den Stefan Kaufmann. Und ich bin seit einigen Monaten in dieser Funktion. Davor war ich beim Herrn Wetzig und beim Herrn von Winningen zuständig für die Themen Personal und Verwaltung im Bereich des Baubereichs bei der Stadt Ulm. Und jetzt mit der neuen Aufgabe natürlich gleich mit so einem Projekt wie so einer Bürgerwerkstatt zu starten, ist schon ziemlich interessant und intensiv. Und wir freuen uns total auf das Wochenende.
Sie haben so eine Verwaltungslaufbahn gemacht, oder? Wie soll ich das jetzt verstehen?
Genau, ich habe Politik- und Verwaltungswissenschaften studiert, zunächst in Konstanz und dann in Friedrichshafen und bin seit 2009 bei der Stadt Ulm angekommen und geblieben.
Ulm wird digital, die Bürgerwerkstatt stellt sich vor. Mir ist vorher bei der Vorbesprechung zum Thema Ulm wird digital eingefallen, ja, das ist ja eigentlich so zunächst mal für mich gar nicht so neu. Ich kann mich erinnern, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre das her ist, waren es 15 Jahre, waren es vielleicht sogar 20. Da gab es mal so ein Modellversuch, nenne ich es jetzt mal, da hat ausgesehen wie eine Scheckkarte mit so einem Chip drauf und man hat so ein Kartenlesegerät gehabt und da ging es um sowas Ähnliches wie weiß ich, digitale Verwaltung oder solche Dinge. Hat das damit was zu tun?
Na, im weitesten Sinne vielleicht. Also ich glaube, das Thema Digitalisierung der Verwaltung ist ja eigentlich ganz, ganz, ganz viele Jahre her. Diese Thematik mit dem neuen Steuerungsmodell bekam das nochmal einen ganz neuen Schwung. Und das Thema E-Government wird ja ist vielleicht so ein bisschen ein verbrannter Begriff inzwischen, weil einfach diese Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen oder eben auch Services anzubieten, das stockt noch so ein bisschen. Da sind wir in Deutschland nicht ganz so weit, wie wir vielleicht gerne wären. In dem Projekt jetzt hier, bei dem es ja sich um ein Bundesprojekt handelt, geht es mehr darum, dass wir dieses Thema Digitalisierung als gesellschaftliches Thema wahrnehmen und begreifen und uns auch die Frage stellen, wie müssen wir vielleicht innerhalb der Stadtgesellschaft mit den vielen, vielen verschiedenen Akteuren uns aufstellen, auch als Verwaltung, als Politik, um diese Transformation, das gibt ja auch diesen Fachbegriff der digitalen Transformation, eben positiv für die Menschen hier vor Ort zu gestalten und dann einem eine schöne, lebenswerte Stadt hinzubekommen. Weil Digitalisierung an sich ist jetzt ja nichts für sich. Also es ist ein Instrument und wir sollten auch versuchen, es genau so einzusetzen und eben passgenau für die Gesellschaft.
Hm. Jetzt habe ich ein Stichwort gehört, vielleicht auch verhört, Bundesprojekt. Stimmt das? Habe ich das richtig gehört?
Ja, also die Bürgerwerkstatt läuft im Rahmen von dem Bundesprojekt Zukunftsstadt. Die Zukunftsstadt, das Projekt hat schon gestartet 2015, ist gegliedert in drei Phasen und wir sind jetzt in der zweiten Phase, die noch bis Ende Juni 2018 geht. Und dann versuchen wir uns mit dem Projekt Zukunftsstadt Ulm wird digital auch für die dritte Phase gut aufzustellen und hoffen, dass wir dann dort auch in die Auswahl kommen von den 23 Städten, werden dann nämlich 8 Städte weiterkommen.
Ja, Ulm wird digital, also Bürgerwerkstatt. Welche Themen werden denn da angesprochen?
Wir versuchen in der Bürgerwerkstatt die Themen sehr umfassend zu setzen. Es gibt 6 verschiedene Workshops. Der erste Workshop geht zum Thema Gesundheit, Demografie und Alter. Dann gibt es aber auch einen Themenbereich, der ist am Freitagnachmittag ab 16 Uhr zur Mobilität. Freitagmittag dann noch Gesellschaft, Politik, Verwaltung. Und am Samstag geht es dann weiter mit Handel, Wirtschaft, Arbeit. Danach folgt Bildung, Forschung und Technologie. Und am Abend dann zum Abschluss das Thema Freizeit, Kultur, Soziales.
Ja, ganz spannende Themen sind da dabei. Und ich würde vorschlagen, eine klitzekleine Musikpause und dann schauen wir uns die Themen, die Zielgruppen, diese Dinge einfach mal ein bisschen genauer an. Ulm wird digital, die Bürgerwerkstatt stellt sich vor. Das ist das Thema unserer heutigen Plattform für alle, die ein kleines bisschen später eingeschaltet haben. Und bei uns zu Gast Sabine Maigl und Marius Pawlak. Vor der Musik haben wir so ein bisschen so einen kleinen Überblick gegeben, um was es bei dieser Bürgerwerkstatt geht, welche Themen angesprochen werden. Und jetzt wollen wir natürlich diese Themen ein bisschen genauer hören und genauer beschrieben kriegen. Frau Maigl.
Ja, dann fange ich mal an mit dem ersten Workshop am Freitagmorgen von 10 bis 12, Gesundheit, Demografie und Alter. Da geht es uns ganz speziell auch darum, wirklich ein Thema zu setzen, was auch die ältere Bevölkerungsschicht anspricht. Die Bürgerwerkstatt ist also nicht nur für Junge da, die digital affin sind, sondern wirklich definitiv für alle. Und deswegen haben wir da auch das Thema gewählt, wie kann mir denn diese neue Technologie helfen, dass ich im Alter länger selbstständig zu Hause wohnen kann? Und da gibt es zuerst einen Impulsvortrag von der Frau Gaugisch vom Fraunhofer-Institut. Und danach wollen wir das wirklich mit vielen Leuten diskutieren. Welche Fragen haben denn die Bürger und die Bürgerinnen genau bei diesem Thema? Also angenommen, wir machen so eine Testwohnung und wir holen mal junge Leute her, die dann auch was programmieren, die Anwendungen programmieren. Was sind denn eigentlich wirklich die Themen, die den Leuten unter den Nägeln brennen? Und in einem zweiten Thema geht es in der Diskussion drum, zusammen mit dem Herrn Marquardt vom ZAWIF, wenn wir ein Programm auflegen zu Bürgermentoren, wie sollte denn die Unterstützung für die Leute in die digitale Welt erfolgen? Also was wünschen sich die Leute? Wünschen die sich eine analoge Anlaufstelle, dass da jemand da sitzt, so wie im Reparaturcafé? Oder können die sich auch vorstellen, ihre Fragen im Internet zu stellen? Also ganz konkret, wie sollte so eine Hilfestellung dann ausschauen?
Was ist denn jetzt ein Mentor? Das habe ich jetzt...
Also ein Mentor hilft Leuten, die in einem gewissen Bereich noch nicht so die Fähigkeit haben, dass sie sich dann dort in diesen Fragestellungen auch zurechtfinden können.
Also das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt in diese Digitalisierung für mich einsteigen, dass ich jetzt länger daheim leben kann, für mich wird das ja auch irgendwann mal aktuell, und nicht so recht weiß, dann kann er sich an so einen Mentor, Mentorin wenden.
Also genau sowas wollen wir diskutieren, ob sowas gewünscht ist, ob sowas überhaupt gefragt wird oder ob sich alle Leute schon super auskennen und das schon gar nicht mehr brauchen.
Eine Frage ist jetzt natürlich aufgetaucht, mir ist gerade eingefallen, aber wahrscheinlich entweder habe ich es verhört oder wir haben es nicht gesagt. Wo findet denn diese Bürgerwerkstatt statt? Ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt. Im Stadthaus oder wo
genau,
ist es?
Genau, das haben wir noch nicht gesagt. Die Bürgerwerkstatt findet im Stadthaus statt, also ganz zentral. Man kann da ganz viel damit verbinden und vielleicht auch wirklich nur zu einem Workshop kommen, der einen besonders interessiert und hinterher noch was anderes erledigen.
Was war denn Anlass für diesen Workshop, den Sie jetzt so besprochen haben? Irgendwo ist ja diese Idee entstanden, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt gerade mal so diese Themen Alter und Demografie, wie Sie es genannt haben, irgendwo muss das ja aufgetaucht sein.
Ja, die Idee ist schon in der ersten Phase von dem Wettbewerb von der Zukunftsstadt entstanden, also schon relativ früh und hängt wirklich auch damit zusammen, dass man alle in dieses Projekt mit einbeziehen möchte, weil die Digitalisierung nicht nur was ist, was jetzt einzelne Bevölkerungsgruppen oder einzelne Zielgruppen betrifft, sondern wirklich alle und deswegen ist das ja ein sehr wichtiges Thema auch.
Jetzt geht mein Blick rüber zum Herrn Pawlak zum nächsten Thema.
Ich darf Ihnen den zweiten Workshop kurz vorstellen und zwar geht es da eigentlich um unser Hausthema, sage ich mal, weil es nämlich um das Thema Verwaltung, Politik und Gesellschaft gehen wird. Auch hier werden wir einen kleinen Impulsvortrag haben. Es geht um das Thema Smart Cities, ein Begriff, der ja unglaublich en vogue ist und uns eigentlich bei jeder Gelegenheit ins Auge springt. Wir möchten ein bisschen das anschauen und sagen, okay, ist es wirklich etwas, was nur technologielastig ist oder was sind so die Kriterien, die wir vielleicht als Bevölkerung da gerne hätten, wenn wir uns über eine smarte, moderne, lebenswerte Stadt unterhalten. Dann wird es noch einen zweiten Workshop geben, den eine ganz liebe Kollegin von uns, die Frau Wessalowski, geben wird, zu einem Thema, auf das wir nachher nochmal kurz eingehen, weil das auch ein schönes Folgeprojekt dann sein wird. Und anschließend gehen wir auch wieder an diese Thementische in Workshops. Der eine Workshop ist das zum Thema die Stadt als Dienstleister 2030. Wir möchten einfach nochmal wirklich die Frage in den Raum werfen, was erwarten Sie tatsächlich als Dienstleister von einem Dienstleister wie einer Stadtverwaltung? Weil ich glaube, dass wir in dem Bereich so die Vorstellung auf der einen Seite haben, möglichst viel von zu Hause aus erledigen. Auf der anderen Seite ist es unglaublich wichtig, dass man eine persönliche Ansprechperson hat, weil die Themen, die wir bearbeiten bei der Stadtverwaltung, so unglaublich vielschichtig und komplex sind. Es manchmal eben nicht reicht, nur einen digitalen Prozess abzubilden, um oben was reinzuschmeißen und unten fällt was raus. Von daher glaube ich, wird es eine ganz spannende Diskussion. Und ein zweites Thema, bei dem wir als Stadtgesellschaft, glaube ich, noch viel arbeiten dran müssen und diskutieren müssen, ist das Thema Transparenz. Wir haben mal eine Transparenzsatzung so mal überlegt, was wäre denn so der Inhalt von einer solchen Thematik, bei der es darum geht, welche Daten soll denn die Stadt überhaupt herausgeben, welche soll sie sammeln und vor allem, wem wollen wir überhaupt diese Informationen geben? Momentan sind wir da manchmal etwas freizügig, was unsere Daten angeht. Vielleicht ist es auch eine öffentliche Aufgabe und das müssen wir besprechen.
Das erste Stichwort, das Sie genannt haben, war Smart City oder smarte Stadt. Zum Thema Smart, da fällt mir eigentlich nur aus meinem Umfeld so ein bisschen Mode ein. Smart Fashion, das ist so Mode, die man irgendwie mit LEDs, mit Sensoren und solchen Dingen ein bisschen aufmotzt, sage ich jetzt mal, oder ein bisschen interessanter macht. Ist das ähnlich?
Also es ist auf jeden Fall so, dass die Technologie uns die Möglichkeit gibt, die Lebenswelt Stadt oder die Urbanität der Stadt anders darzustellen. Vielleicht Dinge, die bisher nicht so einfach waren, etwas mit technologischer Unterstützung vereinfachter oder besser darzustellen. Ich glaube aber, dass der Smart City Ansatz ein bisschen weitergeht. Es geht am Schluss nicht nur darum, Technologie umzusetzen, es geht eigentlich darum, die Stadt als Lebensraum so ein bisschen vielleicht auch zurückzugewinnen und dafür zu sorgen, dass wir Aufenthaltsqualitäten haben, die wir bisher vielleicht nicht mehr so haben. Ja, vielleicht gibt es Möglichkeiten, das ein bisschen anders zu machen, ein bisschen auszubauen. Dann finde ich, ein ganz wichtiger Punkt im Thema Smart City ist, dass wir eben niemand ausgrenzen. Es gibt Menschen, die vielleicht mit dem technologischen Fortschritt so nicht mitgehen können. Ich denke da zum Beispiel an ältere Menschen. Wir waren zur Vorbereitung unserer Bürgerwerkstatt zum Beispiel im Clarissenhof, haben uns mal mit der Tagespflegegruppe dort unterhalten und gesagt, ey, wie steht ihr eigentlich zu dem Thema Digitalisierung? Wir waren in einer Schulklasse, haben dort mal gefragt und es kommt relativ schnell raus, dass diese Themen, die Leute beschäftigen und die dann auch für einen spannenden Lebensraum als wichtiger achten, gar nicht so oft technologisch sind, sondern eher so, wie ist der Zugang gesichert? Und ich glaube, darauf sollten wir Augenmerk legen.
Jetzt haben Sie noch eine Jahreszahl so in den Raum geworfen, 2030. Also ich finde es jetzt eher mal gut, dass man jetzt nicht schon sagt 21 oder 25, weil ich denke dann immer an Berlin und Stuttgart und so weiter. Da wird immer alles schön gerechnet. Sie sind da vielleicht etwas realistischer mit 2030.
Ja, das hoffen wir, dass wir zumindest bis 2030 dann den ein oder anderen E-Government-Prozess dann so eingeführt haben, dass man den dann auch wirklich spürt. Aber so ein bisschen Spaß beiseite, das ist natürlich, wir passen diese ganze Thematik Digitalisierung in eine größere Strategie der Stadt ein. Und es ist so, wir haben einfach den großen Plan oder die große, Vision will ich nicht sagen, aber wir streben es einfach an, dass es uns weiterhin so gut geht als Stadt, als Standort, wie es jetzt ist. Momentan ist es so, dass wir wirklich, was die Arbeitsplätze angeht, was auch die Gesundheit unserer Firmen angeht, uns es wirklich gut geht als Region und auch als Stadt. Und dafür, dass es weiterhin so ist und da ist 2030, glaube ich, eine ganz gute Zielmarke mal, müssen wir einiges tun und müssen einfach gucken, dass wir weiterhin versuchen, die Stadt so auch interessant für viele Menschen zu machen. Und deswegen sind wir bei dieser Jahreszahl gelandet.
Also dieses ganze Konzept, es geht dann wirklich auch darum, die Stadt, also unter anderem die Stadt attraktiv zu machen oder zu halten, also auch eine ganz wichtige Sache.
Absolut, also das möchten wir auch wirklich unterstreichen, dass es genau um das geht. Ja.
Ulm wird digital, eine Bürgerwerkstatt oder die Bürgerwerkstatt stellt sich vor. Eine Veranstaltung, die am Freitag, also morgen und am Samstag im Stadthaus läuft. Jeweils ab 10 Uhr habe ich das richtig mitgekriegt. Ich muss immer gucken, passe ich auch richtig auf. Und vor der Musik haben wir schon zwei Themen angesprochen. Es gibt aber natürlich noch eine ganze Menge mehr.
Ja, wir haben nämlich ab 16 Uhr einen weiteren Workshop geplant. Von 16 bis 18 Uhr geht es am Freitagabend dann um die Themen Mobilität, Energie und Vernetzung. Es ist sicherlich ein Bereich, in dem ganz, ganz viel auch wieder medial schon berichtet wird. Ich denke dann immer so an die automatisierten oder autonom fahrenden Fahrzeuge, die jetzt auch immer wieder angepriesen werden. Aber das hat ja alles Hintergründe. Und wir würden gerne eben über Impulsvorträge ein bisschen was erfahren zu dem Thema vernetzte Mobilitätsangebote. Das heißt, es gibt eben nicht nur dieses eine Fahrzeug oder ich gehe nicht nur zu Fuß, sondern vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass man von der Haustür bis zu dem Zielort eben durch diverse verschiedene Verkehrsmöglichkeiten eben geleitet wird. Das zweite Thema, das wir dort über den Impuls erklärt bekommen oder dargestellt bekommen, ist ein von uns geplanter Experimentierraum Innenstadtmobilität. Es ist so, dass was die Forschung oder was die Entwickler so ein bisschen suchen, sind Räume, in denen sie wirklich mal im Echtbetrieb Dinge austesten können. Und da wir so eine wirklich tolle Hochschullandschaft und Universität hier am Standort haben, ist es so, dass wir eben sagen, wir möchten diesen Leuten, die sich dort damit beschäftigen und auch den verschiedenen Forschungsinstituten, die dann auch von den Firmen an der Wissenschaft statt zu Hause sind, einen Rahmen bilden, damit sie eben verschiedene Dinge ausprobieren können. Das heißt, dass auch am Schluss in diesen Workshops, an den Thementischen, zwei Themen angegangen werden sollen. Das eine nennen wir User Stories Mobilität. Es geht eigentlich darum, dass jeder von uns natürlich so gewisse Vorzüge hat, was es heißt, sich fortzubewegen. Und da gibt es sicherlich immer ermöglichende Faktoren. Es gibt eher so verhindernde Faktoren. Und da möchten wir einfach mal ein bisschen diskutieren, was hindert dich denn daran, mal aufs Fahrrad umzusteigen oder warum nimmst du vielleicht grundsätzlich den Bus? Das zweite Thema ist eine Ulm-ID, ein sicheres digitales Konto für Ulm. Das ist ein spannender Ansatz von der SWU, die sich mal die Frage gestellt haben, was wäre denn, wenn es nur eine tatsächliche digitale Identifikationskarte gäbe oder ein Identifikationscode und welche Anforderungen im Hinblick auf Datenschutz müssten denn da gegeben sein und vor allem, wie schaffen wir es wieder, eine Verbindung hinzubekommen, sodass man eben nicht wieder drei oder vier Karten in der Hosentasche haben muss.
Also das würde jetzt beispielsweise heißen, ich hätte jetzt so eine Karte und mit der kann ich Bus fahren, ich muss da also jetzt praktisch nur an durch die Tür durch und da ist irgend so ein NFC oder RFID-Reader da, der das dann ausliest, oder ich kann mit dem Ding, weiß auch immer, ins Parkhaus oder Schwimmbad, was auch immer, wer da halt mitmacht. Also sehe ich das so?
Genauso verstehen wir das auch und jetzt war ich vielleicht dann geschimpft von der SWU, wenn ich das dann so behaupte, aber ich glaube, es geht da auch wieder um das Thema Barrierefreiheit, also möglichst wenig verschiedene Infrastrukturen schaffen, sondern eben auf was kann man zentral zugreifen, sodass eben genau das funktioniert, dass ich, also ich glaube in Berlin habe ich das gesehen, dass es jetzt Schuhe gibt mit einem Nahverkehrsticket oder sowas, also in diese Richtung sind wir jetzt noch nicht unterwegs, aber eben, dass wir eben sagen, verschiedene Anbieter nutzen die gleiche Infrastruktur, was diese Datenhaltung angeht und für mich als Kunden oder als Bürger, als Nutzer ermöglicht das eine gewisse Bequemlichkeitsfaktor dann natürlich auch.
Innenstadtmobilität, das war jetzt auch so ein Thema, das Sie angesprochen haben. Mobilität, aber Innenstadt, was versteht man eigentlich unter Innenstadt? Wo fängt die an, wo hört die auf? Ich meine, gut, dass natürlich Einsingen oder so nicht mehr zur Innenstadt gehört, das ist klar, aber wo machen Sie das fest? So grob jedenfalls für
Wir reden ja hier von einem Projekt, von einem Projektaufbau und da muss man ja immer den Raum ein bisschen abgrenzen. Und ich finde, dass der Bereich, der so ein bisschen dieser Innenstadtring, also ich sage jetzt mal von der Donau bis zur Olga-Straße, einfach so dieser Ring, der auch von den Parkhäusern so ein bisschen umfasst wird, das ist so ein Raum, wo ich glaube, wir von der Innenstadt, von dem Innenstadt-Experimentierraum dann sprechen können. Weil man muss wissen, dass wir da natürlich, wenn wir über das Thema autonomes Fahren, über das Thema, welche Funkmöglichkeiten gibt es dort sprechen, ist es ja zunächst mal wirklich heftige Infrastrukturarbeit. Das heißt, wir müssen die digitale Infrastruktur schaffen, damit man solche Techniken ausprobieren kann. Und da reden wir dann von Breitbandausbau und da reden wir natürlich dann auch wieder von hohen Investitionssummen.
Also gut, das deckt sich natürlich, was heißt natürlich, das deckt sich dann mit dem, was ich unter Innenstadt verstehe. Also manchmal steht da dann Altstadtring so ein bisschen. Ja, nee, man weiß es ja immer nicht so genau, wenn irgendwo Planungen sind, was ist jetzt eigentlich noch Innenstadt? Ja? Gehört der Galgenberg noch dazu oder ist es schon wieder Randlage? Weiß man nicht.
Ja. Ja, ich glaube, wir müssen da ein bisschen, da müssen wir flexibel sein, weil wie gesagt, wenn wir da projektbezogen denken, im einen Fall kann die Innenstadt eben ein kleinerer Raum sein als vielleicht in dem anderen. Und ich möchte jetzt niemand am Galgenberg zu nahe treten. Ja. Ich gönne jedem das Innenstadt-Label.
Ja. Nee, aber der Galgenberg ist ja so nah, dass er manchmal schon, also man kann schon zu Fuß gehen. Das ist ja auch, da braucht man dann gar nicht wirklich, nicht mal aufs Fahrrad. Ja,
das stimmt.
Das ist das Vorteilhafte. Okay, dann würde ich sagen, ein kleines bisschen Musik und wir haben ja noch, wie viele Themen haben wir denn noch? Eine ganze Menge. Immerhin noch drei. Also, Ulm wird digital. Die Bürgerwerkstatt stellt sich vor. Bei uns zu Gast Marius Pawlak und Sabine Meigl. Herr Pawlak ist Leiter der Zentralstelle der Stadt Ulm und Frau Meigl Leiter der Geschäftsstelle Digitale Agenda Ulm oder der Stadt Ulm. Wir sind gerade dabei, die Themenfelder und Workshops vorzustellen, die am kommenden Freitag, also morgen und am Samstag im Stadthaus vorgestellt werden bzw. stattfinden. Ganze Menge haben wir schon durch, unter anderem das Thema Mobilität. Und jetzt kommen die nächsten Sachen, also ein paar Sachen stehen ja noch an, zum Beispiel Kultur und solche Dinge.
Ja, wir haben nämlich am Samstag dann, ich finde fast schon zu Primetime, weil es nämlich zu Marktzeiten stattfindet, ab 10 Uhr bis 12 Uhr einen Workshop zum Thema Wirtschaft, Beschäftigung und Arbeit. Und da haben wir Impulsvorträge. Wir kriegen nämlich Besuch von Pepper, dem kleinen humanoiden Roboter. Eine Schulklasse aus Neu-Ulm wird ihn vorstellen, hat ihn programmiert und ich bin sehr gespannt, was der dann tut. Wir kriegen einen zweiten Vortrag zu einem Projekt von einem Konsortium Ulmer Firmen. Das Projekt heißt CitySense. Es ist eine smarte Lösung für eine städtische Infrastruktur. Dann ist es so, dass wir einen gemeinsamen Antrag der Region zusammen mit der IHK und auch dem Landkreis Biberach im Bereich eines digitalen Wirtschaftshauses gestellt haben. Ähnlich wie es das Verschwörhaus, das wir als Haus der Digitalisierung für die Gesellschaft sehen, haben wir dort eben ein Haus der Digitalisierung der Wirtschaft im Auge und dafür haben wir einen Förderantrag gestellt und der Kollege von der IHK, der Herr Pirkauer, wird uns kurz erklären, was da der Hintergrund ist. Und dann werden wir noch von der Ulmer City einen kurzen Impuls bekommen zu dem Thema eine Plattform für die City, also eine Art digitaler Marktplatz. Ist das ein Thema für die Stadt Ulm oder für die Ulm und die Region? Für die Stadt Ulm und die Region. So, jetzt haben wir es.
Genau. Ja. Für Ulm und um Ulm und
so weiter. Um. Genau. Ja. Wir haben dann natürlich auch hier wieder zwei Workshops. Wir haben zwei Thementische. Das eine ist das Thema digitales Arbeiten. Und da geht es jetzt weniger darum, über irgendwelche futuristischen Arbeitsstätten aufbauten, sondern tatsächlich auch mal um die Frage, ey, was erwarten vielleicht die Arbeitgeber, was erwarten vor allem die Arbeitnehmer, vor welchen Dingen haben sie denn vielleicht auch ein bisschen Respekt, was die Schlüsselkompetenzen in der Zukunft angeht. Und das zweite Thema, das wir dort an einem weiteren Tisch behandeln wollen, ist das Thema digitaler Handel. Was muss denn die Innenstadt bieten, damit sie weiterhin attraktiv ist, dass weiterhin die Leute hingehen? Und da wären wir wieder bei diesem Thema Smart City, was wir vorher hatten. Und da sehen wir schön, dass sich viele, viele Themen zwar in unterschiedlichen Workshops abspielen, aber wir doch immer wieder diese Überschneidungen haben.
Also das heißt, es wird ein bisschen wohl das Problem auch aufgegriffen, dass viele, ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, in irgendwelche Läden reingehen, sich das Zeug dann angucken und dann bestellen sie es doch irgendwo bei einem dieser einschlägigen Online-Händler. Oder? Und hat es auch damit was zu tun, dass man sagt, okay, was können wir tun, dass die Leute jetzt doch zu uns kommen oder vielleicht bei uns bestellen?
Ganz genau, es ist so, dass eben der Handel sagt, sie haben Einbußen, weil es eben diese bequemere Möglichkeit gibt, von zu Hause aus zu bestellen. Gleichzeitig gibt es aber auch Statistiken, die sagen, dass ganz viele Menschen sich im Internet informieren und dann in der Innenstadt einkaufen. Das heißt, es gibt beide Tendenzen. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, welche jetzt die stärkere ist. Aber wir würden gerne die zweite Tendenz, nämlich dass die Leute sich vielleicht informieren und dann in die Innenstadt kommen und dort einkaufen, eben weiter unterstützen und da eben schauen, welche Rahmenbedingungen müssen wir schaffen, damit die Leute sich hier wohlfühlen.
Ja klar, also man muss natürlich gut hinkommen und auch gut wieder zurück, dass das Zeug also auch vernünftig heimbringen, das ist schon klar, sonst bestelle ich es online, wenn ich da irgendwie das Ding dann an der Backe habe. Also jetzt mal aus meiner eigenen Sicht, was natürlich für die Innenstadt spricht, das sage ich ganz offen so als gebürtiger Schwabe, man kann halt das Schwätzle halten. Immer irgendwelche Leute, Ulm ist halt doch klein genug bei aller Größe, dass man immer irgendjemand trifft und immer wieder da dann doch mit dem einen oder anderen dann reden kann. Und das kann ich halt dann doch, wie in die Stadt geht zum Einkaufen.
Also das würde ich jetzt da voll und ganz bestätigen, weil ich glaube auch, dass wir, wenn wir das Thema Entwicklung der Innenstadt, Entwicklung unserer Wohnquartiere angucken, geht es ja doch um diese Begegnungsräume schaffen und um Räume schaffen, in denen sich Leute treffen können, sich unterhalten können, dann vielleicht noch eben noch den Einkauf erledigen können, weil das ist auch das, was gegen Vereinsamung vielleicht dann die richtige Antwort darstellen könnte.
Mir fällt jetzt auch noch mal aus meinem persönlichen Umfeld ein, manchmal muss man ja auch was oder sollte man auch was dazu sagen. Eine Zeit lang habe ich das bei uns in der Gegend sehr vermisst, dass also so mal, ich nenne es jetzt mal Nahversorgung, dass die gefehlt hat. Und ich habe mich richtig gefreut, dass jetzt so seit circa anderthalb Jahren jetzt so ein kleines Hofladen oder wie das Zeug immer hat, dass es das wieder gibt, dass man einfach mal zum Lädchen kann und da was zum Trinken holen kann und dass man da auch Leute trifft und dass ich gar nicht darauf angewiesen bin, jetzt unbedingt wieder zum Supermarkt irgendwo hin zu müssen, wo dann alles voll ist und ich nichts finde und keine Lust habe.
Ja. Es gibt ja dieses wunderbare Phänomen, dass man in den Hofladen einkaufen geht oder in das kleine Lädchen nebenan, aber es ist halt dummerweise dann immer nur so der Notversorger, ja. Und am Schluss geht man dann doch in den klassischen großen Supermarkt. Da schließe ich mich gar nicht aus. Das ist einfach so der normale Ablauf bei vielen Leuten und ich würde das auch gar nicht bewerten. Nur, wir haben jetzt in einem anderen Projekt, das wir planen, bei dem es konkret um Quartiersentwicklung geht, eben genau darauf auch mal den Augenmerk gelegt und gesagt, okay, wie sieht denn der Handel das? Wie sieht vielleicht auch der Nahversorger vor Ort das? Was sind denn so die Probleme, die er sieht? Wo könnten wir ihn vielleicht unterstützen oder wo müssen wir ein bisschen drauf achten, damit eben auch dort, diese Attraktivität da ist, eben bei ihm einkaufen zu gehen?
Also dieser Hofladen, ich will jetzt keinen Namen und keinen Standort nennen, aber die haben es irgendwie geschafft. Also es ist immer irgendjemand drin und man hat immer leckere Sachen, auch frische Sachen. Und also sagen wir mal, ich gehe gern hin und ich gehe nur zum Supermarkt, wenn es manche Sachen hat es halt in dem Lädchen nicht. Aber sagen wir mal, der tägliche Bedarf, mein Joghurt, meine Hühnchenschnitzel, alles, auch ein Wein, alles kriege ich
da. Ja, dann vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Ja. Also ich bin großer Fan der kleinen Läden, sondern es war eher so gemeint, dass so. Die natürlich nicht existieren können, wenn wir dort nur ab und zu mal eine Notration Mehl kaufen. Ja, das so war klar. Es gemeint. Sondern wir müssen dann ist das Teil dieses Gesamtkonzepts und dann müssen die Leute auch die Möglichkeit haben, ihre Waren so anbieten zu können, dass sie auch, sage ich mal, eine Existenz darauf aufbauen können.
Okay,
so war es gemeint.
Ja, ne, ja. Jetzt
um Gottes
jetzt
Willen, da komme ich jetzt ja in die...
Jetzt habe ich, hab ich das natürlich richtig verstanden. Ja. Das ist ganz klar, also, dass man halt jetzt, wie Sie sagen, dass es nicht der Notnagel ist, weil dann können die natürlich nicht
existieren. Können die nicht existieren.
Dann geht das natürlich
genau, nicht. Genau, und da müssen wir schauen, ob das, was sind da die Spielräume.
Ich schaue jetzt zur Frau Meigl.
Ja, wir haben dann am Mittag von 13 bis 15 Uhr den Workshop Bildung, Forschung, Technologie mit dem, finde ich, sehr, sehr spannenden Thema Mädchen und Technik. Wir hatten zuerst gedacht, wir nennen es einfach Mädels und MINT, aber dann war uns doch dieser Technikbegriff sehr, sehr wichtig, den noch in den Titel reinzubringen, weil wir denken, es geht um mehr, es geht nicht nur um Informatik, es geht um ganz viel, dass Mädchen einfach auch mit Werkzeugen arbeiten können, dass sie sich trauen, Dinge anzufassen und das eben auch nicht immer nur den Jungs überlassen. Deswegen ist so die Frage, die wir in dem Impuls stellen und der dann auch von der Frau Wesalowski beantwortet wird, wie können denn Mädchen für Technik begeistert werden oder sind sie es schon? Und sie haben nur nicht genügend Möglichkeiten, das irgendwo auch auszuleben. In den Workshops gehen wir dann an drei Tische und beschäftigen uns einmal mit den Bildungseinrichtungen der Zukunft. Hier ganz explizit wirklich die außerschulischen Bildungseinrichtungen. Also wir kümmern uns jetzt mal nicht um die Schule, sondern wir kümmern uns um Volkshochschule, Familienbildungsstätte, Stadtbibliothek, Museum. Welche Erwartungen gibt es denn an diese Einrichtungen von der digitalen Medienbildung? Was erwarten die Leute dort zu finden? Welche Angebote gibt es vielleicht auch schon? Das wird sicher ein großer Diskussionspunkt sein. Und wie müssen Sie sich denn weiter für die Zukunft zukunftsfähig dann noch aufstellen? Der zweite Tisch beschäftigt sich explizit mit dem Verschwörhaus. Da stellen wir uns die Frage, welche Angebote fehlen noch und was hält denn die Bürger bisher davon ab, dorthin zu gehen? Wir stellen im Verschwörhaus nämlich schon fest, dass es doch noch so eine gewisse Hemmschwelle gibt für manche Bevölkerungsgruppen, dort jetzt hinzugehen, sich das mal anzuschauen. Ich höre, seitdem ich jetzt dort arbeite, ganz oft, ach, da wollte ich ja immer schon mal hin. Wenn ich jetzt dich besuche, dann kann ich mir das ja auch mal anschauen. So, und deswegen haben wir auch dann am Abend von dem Samstag immer die Aftershow-Party nach 18 Uhr im Verschwörhaus, sodass man da mal ganz unkompliziert reingehen kann und sich das anschauen kann.
Ich habe aber so aus meinem schulischen Umfeld so den Eindruck, dass viele das gar nicht kennen. Also jetzt nicht nur die, dass nicht nur die Hemmschwelle da ist vielleicht, sondern dass das viele einfach gar nicht wissen, was das ist. Kann das auch sein?
Ja, das habe ich jetzt auch schon gehört. Auch da sind wir dran, Antworten zu finden, warum das so ist. Und vielleicht gibt es ja die ein oder andere gute Antwort dann auch am Samstag in der Bürgerwerkstatt.
Ja, es hört sich ganz spannend an. Und auch das Thema Mädchen und Technik. Aber Sie haben das ja schon ein kleines bisschen in Frage gestellt, ob das wirklich so ein Problem ist mit den Mädchen. Ich habe manchmal so den Eindruck, auch ja, aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung, dass das so gar nicht stimmt, dass es da halt nur Unterschiede gibt, wie Jungs und Mädels an die Technik rangehen. Also momentan, so, das ist auch nur eine Theorie. Ich habe immer das Gefühl, die Jungs gehen da halt so ran, natürlich protzen immer mit irgendwelchen Daten. Also wenn ich jetzt mal vom Auto so und so viel PS und das Ding hat so und so viel Gigahertz Taktfrequenz und so viel Gigabyte Hauptspeicher. Und das Mädchen dann doch oft, also die ich kenne, doch eher fragen, ja, wie funktioniert das vielleicht oder was kann ich eigentlich damit machen? Also auch dieser Anwendung. Anwendungsbezug, also nicht nur mit Datenprotzen und Gaming, sondern ja, im Verschwörhaus findet man auch so tolle Sachen wie eine gehackte Strickmaschine und eine Stickmaschine, die man noch irgendwie in Betrieb nehmen will. Also da gibt es schon genügend Sachen. Und ja, und vielleicht manchmal umgekehrt rum, in anderen Feldern kommen die Jungs vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz. Ja.
Ja, also wir werden das diskutieren am Samstag. Wir sind selber schon gespannt, wie das die Besucher dann auch sehen. Ich glaube, da gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze und unser Wunsch ist auch schon relativ früh anzufangen, also auch schon in der Grundschule durchaus Mädchen dafür zu begeistern, um dann so in dieser Phase, wo dann vielleicht die Peer Group auch stärker ist und stärker darauf Einfluss nimmt, dass sie einfach schon die Erfahrung gemacht haben, boah, das macht mir aber Spaß, da will ich weiter dranbleiben, egal wer jetzt da so um mich rum ist und wer dann was sagt.
Ja, jetzt habe ich gerade so ein bisschen beklagt, dass das Verschwörhaus gar nicht so arg bekannt ist. Ja, vielleicht sind jetzt da draußen ein Haufen Leute, die es auch noch nicht so kennen. Einfach mal ein bisschen erzählen, was ist es, wann ist es entstanden, was sind die Ziele von dem Verschwörhaus? Ja, wenn wir schon sagen, oh, die Leute kennen es nicht, ja, dann können wir jetzt die Gelegenheit nutzen, dass ein paar Leute mehr das kennenlernen.
Also das Verschwörhaus ist praktischerweise tatsächlich das erste Ergebnis des Wettbewerbs gewesen, das wir dann auch in die Realität umgesetzt haben. Wir haben in dieser ersten Phase dieses Zukunftsstadt-Wettbewerbs seinerzeit durch diese Eingebungen oder durch die verschiedenen Anmerkungen der Bürgerschaft und auch der Experten eben gesagt, was fehlt, ist ein Raum, in dem man einfach mal ausprobieren kann, in dem vielleicht mal keine normalen Regeln gelten, in dem man einfach auch diese technischen Geschichten, die sich ein normaler Mensch eigentlich nicht in seinen Hobbykeller stellt, einfach zur Verfügung stellt, sodass es ein sehr niederschwelliger Zugang zu diesen technischen Themen ist. Und ich finde unglaublich spannend, dass wir eigentlich ein Haus der digitalen Gesellschaft geschaffen haben, in dem wir sagen, jeder ist herzlich willkommen, und wir so ein bisschen auch versuchen, dieses Handwerkliche und Digitale, dieses Ganzheitliche zu sehen. Und es finden viele Veranstaltungen statt, wir haben ganz viel Ehrenamtliche, die sich dort engagieren, die wirklich mit unglaublichem Einsatz da jetzt so ein wunderbares Haus aufgebaut haben. Ich sage immer, das ist auch tatsächlich Stadtverwaltung, kann man sich nicht vorstellen so als Standardbüro, aber es ist einfach was wunderbar funktioniert hat, und ich kann nur die Leute dazu animieren, wirklich mal vorbeizuschauen, ganz ohne Ängste oder Berührungsängste reinzugehen und zu gucken, was da so passiert.
Man kann sich natürlich für die Leute, die so ein bisschen digital affin sind, eigentlich auf Facebook, auf Twitter und so weiter, auf eine Homepage haben sie, informieren. Da sind dann eigentlich immer Pläne drin, wann ist jetzt dieser Maker Monday oder was es da immer gibt. Also ganze Menge spannende Projekte. Und was ich also auch ganz persönlich ganz gut finde, dass es immer nicht nur diese nicht nur diese digitalen Sachen gibt, sondern dass da also im Keller jetzt zunehmend auch Sachen zur Holzbearbeitung entstehen, oder eine Fräsmaschine ist jetzt am Montag angekommen. Solche Dinge, oder wie ich vorher schon erwähnt habe, oben, man kann auch so Upcycling von, Klamotten muss man nicht immer wegschmeißen, man kann ja auch was Neues draus machen. Also solche Dinge, die laufen da durchaus auch im Verschwörhaus. Also ich war schon ein paar Mal da, hoffentlich jetzt bald öfters, und wenn ich pensioniert werde, werde ich sicherlich auch ehrenamtlich da was machen. Also die Zusage gilt schon.
Ja. Und der Ort ist am Weinhof, genau neben dem Schwörhaus.
Deswegen heißt es Verschwörhaus, genau. Also das muss man natürlich auch noch sagen. Also Leute, da informiert euch, das ist wirklich eine ganz super Sache. Ja, ein Blick auf die Uhr sagt mir, ich mache jetzt noch eine kleine Musik, und dann kommen wir noch zum letzten Workshop, der auch so ein kleines bisschen was mit FreeFM indirekt zu tun hat. Frau Meigl, ein Themenfeld, einen Workshop haben wir noch. Last not least.
Genau, das Themenfeld Freizeit, Kultur und das war ich. Ja, also das Themenfeld Freizeit, Kultur und Soziales. Das findet am Samstagabend statt oder Samstagnachmittag von 16 bis 18 Uhr. Und da haben wir drei Impulsvorträge. Einmal zu zwei Apps, die es schon in Ulm gibt, nämlich einmal für den Tourismus, Scribe, und dann die App, die im Rahmen von den Ulm Stories entstanden ist, die Stimmen aus dem Münster. Die kennen nämlich auch noch nicht so viele, und die ist eigentlich echt ganz klasse, wenn man mal was über die Geschichte von Münster hören will, sehr interaktiv. Und die stellen wir als gute Beispiele vor. Dann geht es um das Thema offene Kulturdaten, also wenn Kultureinrichtungen ihre Daten wirklich freigeben, auch für die Weiternutzung. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Und im dritten Punkt dann von der Frau Date als Museumsdirektorin, das Museum als lebendiger Ort der Identifikation von Zukunftsfragen und Teilhabe an gesellschaftlichen Bildungsprozessen. Zurzeit läuft ja auch eine Ausstellung im Ulmer Museum, Digitale Kunst. Da wird sie sicher sehr interessante Dinge auch drüber berichten. Diskutieren werden wir dann über das digitale Bürgerschaftsarchiv. Da geht es um die Frage, wenn Bürger ihre Bestände, die sie zu Hause haben, an Fotos, zum Beispiel alte Fotos vom Nahbader, freigeben an ein Bürgerschaftsarchiv. Was erwarten sie dann? Also was erwarten sie für sich selber? Nämlich, dass sie dann die Daten natürlich auch nutzen können. Was erwarten sie dann aber auch, wie damit umgegangen wird? Und welche Themen wären da eigentlich spannend für so ein Bürgerschaftsarchiv? Und im zweiten Punkt, am zweiten Tisch, geht's dann um Stadtgeschichte 2.0. Wenn man jetzt an diese App denkt, wie Stimmen aus dem Münster, wie könnte sich sowas weiterentwickeln in einer weiteren Phase? Was gibt es da für Ideen? Was gibt es da für Wünsche? Was gibt es da für Anforderungen?
Also beispielsweise, dass jetzt Plattformarchive dann auch Teil dieser Sammlung werden. Also ja, jetzt nur mal so ins Unreine gedacht.
Ja, also wir sind uns da, glaube ich, sehr nahe so mit der Denkweise. Mhm. Freie Radios und freie Daten.
Ja. Aber das ist eine interessante Geschichte. Also wenn ich da mal nochmal einhake, wenn man überlegt, wie viele Fotos hat man eigentlich daheim? Ja, es sind ja nicht immer nur vom Baby oder sowas, wo ich sage, naja gut, das muss jetzt die Öffentlichkeit nicht unbedingt sehen, aber vielleicht tatsächlich, ich bin beim Narrensprung oder beim Nahbad oder irgendwo sonst eine Veranstaltung und habe da Fotos. Ja.
Ja, was gerade machen wir?
Wäre ja schade, irgendwo verkommen die, ja, vergammeln und ja.
Ja, gerade auch von früheren Zeiten, also muss ja nicht nur vom letzten Jahr sein, sondern man kann ja mal ein bisschen zurückgucken, wo habe ich da noch was? Und da gibt es ganz spannende Beispiele aus anderen Städten, wo man plötzlich sehr viele Bestände dann auch hat.
Alte VHS-Kassetten, die man mal aufgenommen hat, oder Super 8-Filme, da gibt es eine ganze Menge. Ja, und wie weit sind denn eigentlich diese, ich nenne es jetzt mal Kulturveranstalter, da eingebunden? Ich denke jetzt mal vielleicht Roxy, Saustall, sind die da auch irgendwie mit dem Boot?
Also wir hatten jetzt in der letzten Workshop-Runde zunächst mal die städtischen Kulturveranstalter mit drin. Also da war zum Beispiel Frau Date vom Museum dabei oder Frau Nierath vom Stadthaus. Und wir haben das Projekt aber ja noch nicht beendet, sondern wir gehen damit ja weiter. Jetzt zunächst Phase 2 bis Ende Juni und dann auch weiter hoffentlich mit der dritten Phase. Also da gibt es sicher ganz viel Möglichkeit, sich auch noch weiter dran zu beteiligen.
Was sich für mich jetzt auch sehr spannend angehört hat, dass auch das Museum oder überhaupt die Kunsteinrichtungen, also sagen wir Galerien, dass das auch eingebunden wird. Wird es da ein digitales Museum geben? Also jetzt nicht nur so wie jetzt, es wird digitale Kunst ausgestellt, sondern ist dann vielleicht ein Museumskatalog online verfügbar? Wie sind denn da die Ideen?
Also auf die Ideen sind wir ja aus der Bürgerschaft gespannt. Was hätten denn die Leute
also das
gerne?
Man muss hingehen, ja?
Man muss hingehen, genau. Man muss sich jetzt beteiligen. Das ist die Chance. Und der keine Zeit hat am Freitag oder Samstag, der hat dann auch noch die Möglichkeit, über den Online-Dialog seine guten Ideen an uns weiterzugeben.
Genau, das wollte ich nämlich fragen, weil ich nämlich nur sehr eingeschränkt Zeit habe, wenn ich Glück habe, am Samstag vielleicht noch zu der Kulturgeschichte es gerade noch so schaffe. Online-Dialog, wie hat man sich das vorzustellen? Ist es ein Chat? Oder wie geht das? Oder ist da auch mal so eine Skype-Diskussion geplant? Was läuft da?
Also wir haben aus der ersten Phase schon die Erfahrung gemacht, dass wir für jedes Themenfeld eigene Diskussionsräume geschaffen haben. Und es gibt zwar leider noch nicht die Möglichkeit, eine Skype-Diskussion zu machen. Das sollten wir uns vielleicht für die Phase 3 dann mal vornehmen, so als Pilot. Aber wir werden eben die verschiedenen Themen darstellen, die Thementische darstellen. Wir werden auch darstellen, was so als Ergebnis bei der Bürgerwerkstatt herausgekommen ist, etwas aufbereitet. Und wir werden auch die Impulsvorträge so weit als möglich eben online zur Verfügung stellen, sodass man eben da mit ins Boot kommen kann. Und dann kann man eben seine Kommentare und seine Beiträge eben in dieser Form dann noch hoffentlich sehr zahlreich uns zur Verfügung stellen.
Die Leute, die regelmäßig meine Anführungsstriche Plattform hören, die wissen, was jetzt kommt, nämlich die Standardfrage, was habe ich vergessen zu fragen, was wollen Sie noch loswerden? Einfach noch vielleicht eine Minute, zwei Minuten, länger haben wir keine Zeit mehr.
Ja, wir haben noch eins vergessen, nämlich am Freitag von 1 bis um 3 gibt es noch einen ganz spannenden Input zu dem Thema Demokratielabore. Da wird die Frage beantwortet werden, wie kann in Zeiten von Fake News und Hate Speech denn das Internet für und mit Jugendlichen als positiver Raum zurückerobert werden? Wir werden im Sommer, also im Frühsommer, einen Workshop auch machen, zusammen mit der Frau Wesalowski, wo es darum geht, Multiplikatoren zu schulen. Was brauchen die eigentlich für Fähigkeiten, um Jugendliche an dieses Thema ranzuführen, damit die sich im Internet auch beteiligen und wirklich auch an politischen Diskussionen mit beteiligen können? Was brauchen die für Werkzeuge, die sie dann weitergeben können?
Eine letzte Frage, das ist wie bei Inspektor Colombo irgendwas. Ach, Sie wollen auch noch was sagen. Sorry, ich habe nicht rumgeguckt.
Kein Problem, aber eine Sache wäre mir auch noch sehr wichtig. Und zwar, es sind keine Voraussetzungen gebunden an das Mitmachen. Bestehen keine Voraussetzungen. Es wäre schön, wenn einfach viele Leute Lust haben, mit uns zu diskutieren. Man muss nicht vorher dabei gewesen sein in der ersten Phase, sondern kommen Sie bitte einfach dazu, diskutieren Sie mit uns. Und wir freuen uns über jeden, der mitmachen möchte, weil das einfach eine tolle Gelegenheit ist, sich zu beteiligen.
Letzte Frage noch, gerade dieser Online-Dialog oder überhaupt, dass man sich nochmal informiert. Manchmal geht das alles so zu einem Ohr rein, zum anderen raus. Ist es nicht negativ gemeint? Hangelt man sich da über die Internetseite der Stadt Ulm durch oder habt ihr eine eigene Seite dafür, dass man im Internet gucken kann?
Genau, es gibt eine eigene Seite unter zukunftsstadt-ulm.de. Findet man alle Infos, das ganze Programm und dann auch den Online-Dialog.
Genau. Also das kann man sich tatsächlich merken. Zukunftsstadt-ulm.de. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Es war eine spannende, kurzweilige Sendung. Bei uns zu Gast waren Sabine Maigl und Marius Pawlak. Und das Thema, das wir heute behandelt haben, war Ulm wird digital. Die Bürgerwerkstatt stellt sich vor. Mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.